Nur ich folge gerade noch deine Empfehlungen hier mit raus und rein.
Ja, das muss rhythmisch passieren.
Ah, nicht drüber nachgedacht, ja, okay.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Starten wir. Ich weiß gar nicht, worüber wir heute reden wollen. Hast du eigentlich eine Idee?
Wollt man nicht die Barbara glücklich machen mit Scheitern?
Ich
Oder ist
weiß
dir das zu gewichtig?
nicht, ob sie das glücklich macht.
Achso.
Aber machen wir, komm. Können wir gern
Mama.
tun. Ich würde sagen, du fängst an zu scheitern,
Zu scheitern,
während du
okay.
versuchst, hier ein gutes Intro reinzusprechen, oder?
Ah, jetzt wird's aber ganz schön anspruchsvoll. Ja, warte mal.
Nee, Quatsch, ich fange jetzt einfach an, Marco. Lass mich mal machen. Ja.
Okay, mach du mal. Ich habe nur das Zuschauen beendet, weil mich das abgelenkt hat.
Ja, glaube ich dir. Nee, die Aufnahme läuft ja auch schon und das nehmen wir auch alles mit rein, finde ich. Weil es normal ist, ja, einen Fehler zu machen und die Dinge nicht perfekt
Ja,
abzuliefern und das
scheitern quasi, ne?
zu scheitern. Das ist, wir können nicht ohne zu scheitern durchs Leben gehen. Und ja, wir können gerne darüber sprechen, in was oder bei was wir bisher gescheitert sind und was vielleicht auch seine Spuren hinterlassen hat. Also ich glaube, uns beiden fällt da das ein oder andere ein. In dem Sinne, hallo an die Gemeinschaft da draußen, die uns jetzt gerade hört. Marco und ich wollen über das Scheitern sprechen. Das hat sich eine Hörerin gewünscht. Wir finden das Thema gut und spannend, aber auch schmerzhaft, also ich zumindest, ich kann nur für mich sprechen. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. So richtig vorbereitet fühle ich mich jetzt nicht. Also ich habe mich jetzt nicht mit der Philosophie des
Dito.
Scheiterns beschäftigt. Ja, in dem Sinne, Marco, wie gehst du damit um, wenn dir ganz und gar klar ist, du bist gescheitert?
Wow, jetzt kommen wir gleich schon in die Lehren der Praxis. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht, wann ist der letzte Zeitpunkt, den ich mir quasi vergegenwärtigen kann, an dem ich gescheitert bin. Bin nur immer nicht zu einem richtigen Schluss gekommen. Weil, ja, das ist natürlich eine Definitionssache. So, mehrmals am Tag scheitern wir bei recht kleinen Dingen. Aber ich sag mal jetzt, das Scheitern, über das wir sprechen wollen, muss jetzt kein existenzielles sein, aber doch schon etwas, was einen beschäftigt. Denn ich glaube, grundlegend würde ich festhalten, was ist Scheitern? Scheitern ist, dass ich meiner eigenen Version von der Zukunft nicht entspreche. Ich mache mir einen Plan oder ich habe ein Bild von mir, quasi ein normatives Bild, was beschreibt, wie ich sein soll. Und in der Realität gehe ich nicht konform mit diesem Bild, was ich vor mir mache. Ganz konkret, in der Studienzeit gab es vielfach solcher Momente. Ich gehe ins Bett und sage mir, morgen früh setzt du dich an den Rechner, liest 40 Seiten Hegel und schreibst daraus ein Exzerpt, also eine Zusammenfassung der Kerngedanken. Ich habe da immer so ein System gehabt, in dem ich drei Tabellen mit drei Spalten, ist auch völlig Wumpe. Aber ich habe mir vorgenommen, dann halt Hegel 40 Seiten zu lesen oder dergleichen. Stehe am nächsten Morgen auf und finde allerlei Gelegenheiten, diesem Anspruch nicht gerecht zu werden. Und dann fühle ich mich in der Situation, dass ich gescheitert bin. Also ich habe meiner eigenen Zukunftsversion, die ich am gestrigen Abend entworfen habe, nicht entsprochen. Und das hat ein starkes Gefühl der Disharmonie zieht es nach sich, würde ich sagen. Also das ist wirklich, ich bin nicht mit mir selbst harmonisch. Also da sind, im Sinne sind da zwei Markus. Der eine, den ich mir gerne ausmale zu sein, und der andere Marco, der die Realität in diesem Fall abbildet. Und das ist wirklich schmerzhaft, weil ich meinem eigenen Anspruch, meinem eigenen Bild gemäß nicht handle oder so nicht bin.
Ja.
Und ich habe früher sehr destruktiv darauf geantwortet. Das habe ich schon mal in einem der zwei nicht veröffentlichten Podcasts, glaube ich, gesagt. Dann kommt bei mir immer eine große Wut auf. Gerade wenn es wirklich um Ansprüche geht, die ich an mich selber stelle. Also wenn es wirklich um diese Sachen wie Lernen, was weiß ich, Verbesserung, Lesen, Schreiben, diese ganzen höchstpersönlichen Wünsche, die ich an mich selbst herantrage, nicht erfülle, dann kommt eine Wut in mir auf. Und früher habe ich diese Wut kanalisiert, indem ich Gewalt gegen mich selbst gerichtet habe, was natürlich absolut destruktiv ist und wenig problemlösend ist. Also in dem Sinne, ich habe die Wut rausgelassen, ja, aber ich habe mir dann selbst gegen den Kopf gehauen oder mit der Faust gegen die Wand geschlagen und dann natürlich in dem Sinne Luft gemacht und auch diesen Schmerz, also diesen körperlichen Schmerz, der hat irgendwie diesen, ich sag mal jetzt, emotional-seelischen Schmerz irgendwie übertüncht in dem ersten Moment. Und dann konnte ich irgendwie herunterfahren immer und habe mir gesagt, okay, es nutzt ja jetzt nichts. So, du hast deinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. So, was können wir denn jetzt machen? Und das ist, glaube ich, diese zentrale Situation, dass ich dann die Chance habe, in die Reflexion zu gehen und daraus Lehren zu ziehen. Ne, warum ist es denn so, dass ich jetzt an diesem besonderen Tag nicht das Buch in die Hand genommen habe und die Seiten gelesen habe? Und da kommt man dann auch zu ganz unbequemen Themen. Ne? Ist mein Anspruch an mich selbst vielleicht generell zu hoch? Das sind ja dann auch diese weiterschweifigen Themen, über die wir vielleicht noch im weiteren Gespräch eingehen. Aber ich würde es gerne dabei erstmal belassen. Also das war eine Situation von früher, mit der ich auf diese enttäuschten Situationen reagiert habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe schon sehr lange, habe ich mich nicht mehr selbst geschlagen. Das ist schon einige Jahre her. Aber trotzdem, das ist jetzt auch kein Ding, was mir unangenehm ist oder so. Das ist halt passiert. Und ich weiß halt, warum es passiert ist. Aber habe halt auch erkannt, dass es nichts bringt. Also heute habe ich das immer noch, dass diese Wut teilweise aufkommt. Und ich dann auch schon mal, weiß ich nicht, auf ein Kissen haue oder so und dann auch wirklich das irgendwie körperlich loswerden will, in die Welt quasi reinpanschen möchte. Aber dass ich Gewalt gegen mich oder andere Lebewesen anwende, gegen andere Lebewesen habe ich sowieso noch nie. Ja, vielleicht mal ein Insekt oder so zertreten. Aber da will ich jetzt auch keine Gewähr leisten. So, aber ne, das waren meine Taktiken.
Ja, ich habe dazu zwei Fragen. Das eine, wenn du dich selber geschlagen hast, hat das Entspannung gebracht? Und das andere, was hast du denn da eigentlich geschlagen?
Ja, es hat Entspannung gebracht, auf jeden Fall. Das war, also ich habe gerade schon von Disharmonien gesprochen und ich... Ja, irgendwas in mir hat diese Strafe gefordert und ich habe ja selbst es verbockt. Also bin ich in diesem Punkt, bin ich mir gegenüber eine Strafe schuldig. Also dieser normative soll so sein, Marco, fordert jetzt quasi eine Wiedergutmachung von dem Marco, der in der Realität diesem Anspruch nicht genügt hat und das Ganze salopp gesagt verkackt hat. Es hat quasi der eine Marco den anderen Marco bestraft. Und das halt, wie gesagt, auf eine Weise, die recht roh war. Und es war teilweise auch wirklich schmerzhaft. Also ich habe wirklich hart gegen den Kopf gehauen, mit der Faust gegen die Schläfe. Und es ist wirklich, wirklich schmerzhaft gewesen. Aber ich glaube, das ist der eine Teil, dass Marco hat den anderen bestraft und damit diese Wiedergutmachung erreicht. Das auch wirklich, das ist ein total archaisches Prinzip, ne? Aber das war in diesem Moment, dass es mich runtergebracht hat, diese Wiedergutmachung irgendwie eingefordert wurde und auch bezahlt wurde. Und dann konnte ich irgendwie da wieder drüber nachdenken und irgendwie mit einem freieren Herzen agieren. Was war die zweite Frage?
Also die eine Frage war, ob dich das entspannt hat, die andere, du hast eigentlich beide beantwortet, was okay. du geschlagen hast. Ja, also das heißt, wir können sagen, da herrscht ein idealer Marco und ein realer Marco und der Konflikt entsteht aus der Diskrepanz zwischen beiden. Mhm. Ja, und jetzt sagst du, dass sozusagen der ideale Marco den realen Marco schlägt. Läuft das so auf der inneren Bühne ab oder ist da vielleicht noch ein übergeordneter Akteur, nenne ich es jetzt mal, der auf beide schaut, der den einen quasi favorisiert, das Ideal, das Selbstideal und dann feststellt, okay, die Realität rückt doch zu weit vom Ideal weg, das heißt, ich muss auf diese Realität eindreschen, das ist jetzt nur eine Idee, damit sie sich wieder näher zu dem Ideal bewegt.
Ja, ich glaube, das ist das klarere Bild, was du hier formulierst. Also wir haben ja quasi die Situation, dass der reale Marco auf der Anklagebank sitzt, der ideale Marco der Ankläger ist und da ein ordnendes, über dem stehendes Prinzip quasi den Richter mimt und quasi dann auch die Strafe vollführt. Ja, jetzt hast du natürlich als diese übergeordnete Instanz auch etwas im Sinn, würde ich mal ins Blaue hinein behaupten. Was würdest du denn an diesem Punkt ausmachen? Ist es das, weil ich kenne mich in der Psychoanalyse überhaupt nicht aus, dann könnte jetzt über ich oder sowas sagen, aber das wäre absolut nur geraten. Deshalb frage ich dich da, hattest du da was im Sinn mit dieser dritten Instanz, die du ins Spiel gebracht hast?
Ich bin kein Psychoanalytiker und ich darf mir eigentlich auch nicht anmaßen, da irgendwas zu analysieren. Das, was ich im Sinn hatte, war herauszufinden, ob bei dir dann was auftaucht, ob eine Assoziation entsteht. Mhm. Also natürlich kann ich sagen, das ist das Über-Ich, das sozusagen von oben herab agiert und versucht, da eine Klarheit zu schaffen, diesen Konflikt. Das ist ja ein sehr, sehr tiefer Konflikt, der stattfindet, den wir alle auch kennen sollten, der heutzutage salopp Perfektionismus genannt wird und bei manchen eben ausgeprägter ist als bei anderen. Also dieser Konflikt soll dadurch zum Erliegen kommen, indem sozusagen die Seite an mir, die gescheitert ist, bestraft wird. Also das mit dem Bestrafen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch einfach en vogue. Ja. Ich lebe in einer Leistungsgesellschaft, die automatisch macht, dass ich gut und erfolgreich in dem sein möchte, was ich tue. Und das steigert also umso mehr, nach meinem Empfinden zumindest, meine Impulse, gegen mich zu arbeiten, wenn es mir nicht gelingt, und mich zu beweihräuchern, wenn es mir gelingt. Das finde ich sehr schädlich, das ist für mich auch wieder mal ein sehr süchtiges Verhalten und bringt mich dann komplett aus der Harmonie, wie du sagst, heraus, wenn dann eine entsprechende Situation entsteht, wo ich scheitere und mich dann dafür bestrafe. Die Frage ist halt, also ich zum Beispiel habe mich früher nicht geschlagen. Ich habe die Wut eher an externen Dingen rausgelassen. Zum Teil an anderen, zum Teil an Gegenständen und so weiter. Ich habe lieber die Welt dafür verantwortlich gemacht, also externalisiert, würde man sagen, in der Analyse, ja, als mich selber da sozusagen vor Gericht zu stellen. Wobei ich durchaus sagen würde, bei meiner Krankheitshistorie und den vielen chronischen Schmerzen und so weiter, kann auch da eine sehr unbewusste Form der Selbstkasteiung etabliert worden sein, mit der ich sozusagen dann meine Konflikte bearbeitet habe, weil ich auch einen sehr, sehr, sehr hohen Selbstanspruch habe. Aber das sind alles noch Sachen, die sich im Schatten des Unbewussten befinden. Und das ist überwiegend spekulativ. Aber ich finde es halt interessant, sich da mal ranzutasten und auch auf die Träume und Innenwelten zu schauen, auf die innere Bühne zu blicken, die ja da unbedingt eine Rolle spielt und uns auch Hinweise geben kann.
Ja, was ich glaube ich in den letzten Jahren ganz arg gelernt habe, ist genau dieses ideale Bild des Markus, diesen idealen Marco zu hinterfragen. Ist der ideale Marco jetzt etwas, das sich aus einem Kern von mir kristallisiert quasi, dass das jetzt irgendwie bildlich gesprochen als Samen in mir angelegt ist? Möchte ich diese Pflanze kultivieren? Oder möchte ich einem Bild entsprechen, was von außen an mich herangetragen wird, dass ein quasi ja ein fremdgesteuerter idealer Marco da sein soll? Und ich glaube, dass ich auch in dieser Betrachtungsweise milder geworden bin, weil ich ganz viele dieser Konflikte, dieser potenziellen Enttäuschungen aus dem Weg gehe, indem ich mittlerweile besser weiß, was in mir angelegt ist und was jetzt von außen kommt. Also eins der besten Beispiele ist halt immer wieder die Beschäftigung mit der eigenen Männlichkeit. Das sind Themen, da gehe ich in die Introspektion und versuche herauszuarbeiten, welchem Bild möchte ich entsprechen? Welches Bild ist ein gesellschaftlich bedingtes, toxisches Bild? Und das macht einen freier.
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich zu hinterfragen, welchem Idealbild eifere ich hier nach und woher kommt das denn? Weil ich glaube, dann kann man nochmal differenzieren, ist es jetzt überhaupt notwendig, dass ich enttäuscht bin oder ist das nur ein Idealbild, das ich per se hinterfragen muss? Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal, das ich in den letzten Jahren erst akut gelernt habe.
Ja, überhaupt all das in die Sprache zu bringen, also rauszuholen aus diesem Dunst, ja, der Unachtsamkeit, der Unbewusstheit in eine rationale Sprache zu fassen, hilft ja schon überhaupt, das Ganze besser zu integrieren und zu verstehen. Ja, also bei mir ist es so, ich habe rausgefunden, Kinder haben zwei problematische Zustände. Also Kinder brauchen unbedingt Probleme, die sie lösen können, ja, Herausforderungen, Aufgaben und so weiter. Deswegen ist die Schule gar nicht so schlecht. Man könnte so ein bisschen am Schulsystem feilen, also ein komplett neues entwickeln, aber trotzdem ist die Grundidee nicht schlecht. Und die beiden problematischen Zustände sind halt Unter- oder Überforderung. Ja. Unterforderung, weil das, was sie angeboten bekommen, ihnen nicht das abnötigt, was sie bräuchten. Also sie müssen immer ein wenig überfordert sein, um optimal sich entwickeln zu können, aber nicht zu sehr überfordert werden. Unterforderung, weiß man, ist problematischer, häufig problematischer als andersrum. Und wenn also ein Kind unterfordert wird chronisch, dann sucht es sich oft auf andere Weisen die Forderungen. Und daraus kann zum Beispiel was sehr Narzisstisches entstehen, also dass sozusagen der Anspruch an die Welt, der ist, also die Welt ist meiner nicht würdig. Es ist alles zu billig, zu einfach, wie auch immer, ja. Und ich brauche auch keinen großen Aufwand zu betreiben, um hier gelingend und erfolgreich durchs Leben zu schlendern. Und das andere ist natürlich das Problem, wenn sie überfordert sind, permanent oder immer wieder, dass ihnen die Welt insgesamt als Überforderung erscheint und als nicht lösbares Grundproblem sozusagen. Und dass also ständig etwas fehlt, um zu genügen, ja, um ein Erfolgserlebnis zu haben. Weil Erfolgserlebnisse sind ganz entscheidend. Das eine ist natürlich gegeben, wenn ich ein Problem löse. Cool, ich habe jetzt irgendwie von meinem Vater einen Hammer und einen Nagel bekommen und muss damit ein Bild an die Wand installieren. Ich bin aber noch sehr klein und muss einen Stuhl nehmen und so weiter und so fort. Schaff's aber irgendwann und habe dafür mich ganz schön ins Zeug gelegt. Und es hat geklappt. Das ist ein sehr wichtiges Erfolgserlebnis und auch für meine Lernfähigkeit ein wichtiges Gut. Ja, und auf der anderen Seite, jetzt sagt der Vater, jetzt häng das mal 3 Meter weiter nach oben, hol dir eine Leiter und das klappt dann eben nicht mehr. Ja, oder ich kriege einfach nur einen Hammer in die Hand gedrückt und man sagt, okay, jetzt hau mal gegen die Wand. Ja. Okay, was ist dabei? Ja, und mehr nicht. Also da fehlt sozusagen noch das Reizvolle. Ja, und das kenne ich, also ich kenne es in beiden Formen, ich kenne es eher aus der Überforderung. Und da ist immer so die Idee, ich muss doch noch ein bisschen mehr leisten, ich muss doch noch ein bisschen höher kommen auf die Leiter, um 3 Meter weiter oben das Bild installieren zu können. Und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich wieder mal versagt. Ja, dann geht's wieder mal ums Versagen und ich bin der Welt nicht würdig, ich bin meiner nicht würdig. Es braucht natürlich auch Strafe, ja. Und das ist eine fortwährende Frustrationskultur, die da erschaffen wird. Ja, und die schleppe ich, also die schleppe ich mit in mein weiteres Leben, auch in mein erwachsenes Leben. Das heißt, ich suche mir auch bisweilen dann Problemstellungen, die eigentlich nicht lösbar sind. Ich habe ein Selbstideal, das hänge ich so weit nach oben, da komme ich nicht hin, auch nicht mit einer Leiter. Und bleibe in dieser ständigen Frustration, die sich daran aktualisiert. Anstatt zu sagen, okay, ich mache jetzt was Erreichbares, was ich auch erstmal erreichen muss, wo es Aufwand und so braucht. Ja, und dann habe ich dieses wichtige Erfolgserlebnis. Ja. Oder, ja. Genau, gerne.
Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, diese Rückkopplungseffekte, die dann danach sind, wenn du das Idealbild einfach so hoch hängst, dass es nicht erreichbar ist. Was ist das Resultat davon? Du sagtest schon, ständige eine Enttäuschung, Überforderung und das, ne, du hast den Satz hier ins Mikrofon rausgehaucht, Liebe macht wertsichtig. Ständige Überforderung setzt dir eine nihilisierende Brille auf.
Auf jeden Fall.
Denn du nihilisierst dein eigenes Selbst. Du bist deinen Ansprüchen nicht, du genügst deinen Ansprüchen nicht. Was bist du dann wert? Ja. Wenn du in dieser ständigen Situation bist, dass du dem nicht genügst, dann hast du halt auch nicht ein irgendwie geartetes positives Selbstwertgefühl. Und die Welt, die ist entweder ungerecht, so die tut mir quasi leid darin, oder sie ist selbst auch ein Sündenpool, den es irgendwie nicht zu entschlüsseln gibt oder in dem man nicht glücklich werden will. Also es ist ja im Ende ist es eine Einstellung, die halt zerstörerisch auf sich selber und auf die Sicht auf die Welt wirkt. Und auch auf die Mitmenschen, die Gesellschaft, ist ja alles. Oh, jetzt habe ich mich kurz verschluckt. Es ist,
auch das ist eine Form des Scheiterns.
Es ist ein unfassbar spannungsreicher Zustand, ja, den man nicht aushalten kann.
Ja, richtig. Und was mache ich, wenn ich es nicht aushalten kann? Oder was hast du früher gemacht, wenn du es nicht aushalten konntest?
Ja, Zerstreuung.
Genau. Also Ablenkung, ja, Deckelung, ja, Betäubung und so weiter. Und da gibt's ja in unserer wohlfeilen Gesellschaft genügend Maßnahmen. Und das baut ja darauf auf. Wir lernen, uns schlecht aushalten zu können. Ja, bietet sich ständig an, in eine andere Welt abzutauchen oder irgendeinen Stimulus herbeizuführen, der das Ganze übertüncht.
Ja.
Also, ich finde total wichtig, einen Umgang mit dem Scheitern zu lernen. Ja. Wie gesagt, wir können nicht ohne zu scheitern durchs Leben gehen. Der Anspruch, das zu tun, der ist durchaus common, aber sehr, sehr toxisch und problematisch. Wenn wir jetzt mal beide in eine Situation reingehen, die wir erlebt haben, eine wirklich schwerwiegende Erfahrung des Scheiterns, ja, und auch vor allen Dingen das Gefühlsleben dazu nochmal hervorrufen und das jetzt aus dieser nüchternen Distanz betrachten, vielleicht haben wir da eine Möglichkeit, eine Chance zu schauen, zu sehen, was wäre gut gewesen, was hätte es gebraucht für den Marco, für den Melvin ex post nach dem Scheitern, um das Ganze als natürlichen Bestandteil des Seins zu internalisieren. Also, ja, das heißt zu integrieren. Ja, das heißt, du kannst gerne mal eine Situation rauspicken, wenn dir keine einfällt, mir fallen Dutzende ein.
Ja, ich würd mal starten.
Ja.
Was mir jetzt sofort in den Sinn kam, vor meiner jetzigen Beziehung hatte ich auch noch eine halbwegs lange Beziehung und diese wurde von der damaligen Partnerin für mich relativ aus der Luft heraus beendet. Ohne dass es mir in irgendeiner Weise nachvollziehbar erklärt wurde. Und das habe ich als persönliches Scheitern in dieser Beziehung dann interpretiert. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was habe ich falsch gemacht, was hätte sie besser machen können. Bin in so einen Strudel reingeraten, der Fragen, der quälenden, es ist jetzt auch keine Selbstreflexion, weil ich kam zu keinen Antworten. Es war einfach ein Fragenstrudel, der mich immer weiter zu dem Punkt gebracht hat, ja, jetzt ganz überspitzt formuliert, ja, du bist ja nicht liebenswert und deswegen ist das gescheitert. Und neben dem Vermissen etc., so was natürlich auch dann der Fall ist, weil das Leben sich von einem auf den anderen Tag, dieser Alltag sich verändert, habe ich mir auch die ganze Zeit Vorwürfe gemacht und gefragt, was könntest du besser machen? Und da hat mir ganz klar ein Spiegel gefehlt. Der war in Form von Freunden und Familie durchaus da, aber die waren halt nicht so sehr involviert. Also ich brauchte in dieser Situation eigentlich ein klärendes, vernünftiges Gespräch mit dieser Dame, was ich aus meinem Empfinden nicht hatte. Kann sein, dass sie das anders empfindet, das weiß ich nicht. Für sie war vielleicht alles gesagt und der Deckel drauf. Für mich allerdings nicht. Und ich habe kein Sprachrohr gefunden. Ich habe kein Widerhall gefunden, mit dem ich umgehen konnte. Also ich war quasi, auch wenn ich Freunde hatte, die mir zugehört haben, auf mich allein gestellt. Weil dieses Gefühl des Scheiterns in einer Beziehung kann dir nur jemand relativieren, der mit in dieser Beziehung beteiligt war. Also mir hat das Gegenüber gefehlt, dieses Sprachrohr, was mir Antworten hätte geben können und das relativieren lassen können. Und ich bin von ganz klassischen, ich bin selbst schuld, ich bin nicht liebenswürdig, Phasen zu, sie ist schuld, was ist sie nur für eine dumme Kuh in Anführungsstrichen und so weiter. Ne? Das ist so ein Wechselspiel aus Schuldzuweisungen gewesen. Das hat sich dann mit der Zeit gegeben, als ich den Fokus auf mich selbst gelegt habe, auf dem Marco außerhalb dieser Beziehung, also außerhalb dieses Rahmens, in dem ich mich als gescheitert gefühlt habe. Das ist ja auch eigentlich das Schöne am Menschsein. Wir sind sehr, sehr komplexe Wesen, auch in Gefühlshaushalt, in spiritueller Hinsicht, in materieller, körperlicher Hinsicht, dass ich irgendwann lernen musste, wieder Marco, der Mensch in seiner Gänze zu sein und nicht nur Marco, der gescheiterte Beziehungsmensch zu sein.
Ja.
Also musste ich den Fokus auf diese ganzheitliche Perspektive richten, um das Ganze ein bisschen ins Bild zu rücken und zu relativieren, um zu spüren, da ist mehr als dieser Raum, in dem ich gescheitert bin.
Ja.
Ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich als Existenz gescheitert bin. Zum Glück nicht, weil dann wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen würde. Weil mein Ansatz ist ja jetzt gerade, auf die ganze Existenz zu schauen und dann das Ganze in einen Rahmen zu setzen, in dem es halt nur ein Puzzleteil des ganzen Selbstwertgefühls ist und des Anspruchs an einen selbst. Das hat mir geholfen und Zeit ist natürlich ein ganz klarer Faktor bei solch einschneidenden Erlebnissen, die halt einfach das ganze Privatleben einfach verändern. Noch die Vorstellung von der Zukunft. Man muss sich ja auch erstmal wieder ein neues Zukunftsbild erarbeiten, weil das, was man gestern noch hatte, ja tot da niederliegt. Das hat mir geholfen. Wie gesagt, bin glücklicherweise nicht an dem Punkt, dass ich schon mal von mir sagen könnte, ich hätte eine existenzielle Enttäuschung widerfahren, weil da wüsste ich nicht, wie ich da rauskäme.
Ja, das kommt noch, keine Sorge. Da können wir dann gemeinsam mal schauen. Ja, also würdest du sagen, dass du dann in dieser Phase nach dem Beziehungsabort auch da mit anderen viel drüber gesprochen hast und darüber die Reflexion betreiben konntest, oder war das mehr so das Innere, das mit dir selber darüber sprechen? Okay.
Ja, das Innere, natürlich habe ich mit Freunden drüber gesprochen, aber Perspektiven sind schön und gut und das ist ja auch da, sind ja ganz viele Ebenen von mir angegriffen. Von einer intellektuellen Ebene, dass ich sag mir, boah, ne, ich bin halt geistig so ein toller Typ, wie kann man mich verlassen? So diese narzisstische Enttäuschung, bis zu diesen emotionalen Wunden, die man davon trägt. Und da kann man noch so viele schöne Worte hören, da muss man halt durch. So, das ist halt diese Verwundung, diese Heilung, die geschieht im Inneren, die kann natürlich irgendwie so ein bisschen angestoßen werden. Aber ich sag mal, diesen Bärendienst, den mache ich in solchen Situationen auch immer mit mir selber aus, weil auch mit Sicherheit irgendwo ein Impuls in mir drin ist, der sagt so, ja, es sind ja meine Probleme, was soll ich andere damit behelligen, was auch bei Tageslicht besehen völliger Quatsch ist, aber machen wir uns nichts vor, diese Impulse gibt's auch, wo ich mache, ja, es ist mein Ding und nur ich kann es lösen, so, das ist ja auch manchmal dieses, ja, etwas, ja, elitäre, so, ne? Andere können mir eh nicht helfen, weil die wissen ja nicht, wie es ist, so. Ne, ja. Natürlich weiß man das nicht, aber ich meine, andere Menschen sind ja auch Mensch und haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Deshalb ist das ja auch da mit Sicherheit ratsam, mit anderen zu sprechen, aber dessen Bärenanteil mache ich in solchen Situationen mit mir selbst aus, ja.
Ja, vielleicht können wir da kurz drauf schauen. Also ich verstehe sehr gut, was du meinst mit, dass die Perspektiven und Meinungen der anderen auch ballastig sein können. Ratschläge sind halt auch Schläge. Und viele versuchen natürlich da irgendwie ja zu helfen, zu fixen und zu verbessern. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass mir ein Gegenüber in der Regel sehr gut hilft, wenn es mir vor allen Dingen zuhört und keine Wertung oder keine große Wertung da reingießt, nicht irgendwie den Anspruch hat, komm, wir lösen jetzt das Ganze auf, sondern ich höre dir zu, ja, teile dich mir mit. Und dann schauen wir mal zusammen da drauf. Ja, also dass sozusagen dieses gemeinsame darüber sprechen und auch das Ganze in die Sprache bringen eine Möglichkeit darstellt, das Ganze noch besser auch ja auf den Tisch zu packen, noch sichtbarer zu machen, weil ich selber neige dazu, mein Inneres auch zu verwässern, ja, wie du schon gesagt hast, nein, sie ist doch eigentlich schuld, dass da, wir haben ja viele Gestaltungsmöglichkeiten im Innern, Tatsachen zu verdrehen oder irgendwie so über Bias quasi so zu legen, dass wir dann nachher in einer vorteilhaften Stellung sind. Und bei einem Gegenüber, das vernünftig zuhört, also nicht in eine irrationale Emotionalität oder sowas ausbricht und auch nicht ständig irgendwie schulmeisternd oder wie auch immer einwirkt, sondern einfach mitgeht, ja, bei deinen Gedanken auch bleibt, bei dir bleibt, da habe ich das Gefühl, ist diese Gefahr nicht so groß und da kann das besser geordnet werden.
Also ja, absolut.
Ja.
Stimme ich dir zu 100% überein. Das ist ja so ein, das ist ein sehr gleich. Also ich gebe mich nicht in die Situation, also gerade dieses Urteilen ist total wichtig, weil da wird immer eine Hierarchisierung entsteht dort, weil jemand, der ein Urteil spricht, erhebt sich moralisch über eine andere Person und spricht dieses Urteil, weil das ist eine Instanz, die da spricht und die steht immer über ein, weil sonst könnte sie kein Urteil über mich sprechen, weil sie muss ja eine Macht haben, um Urteil zu sprechen.
Ja.
Und diese Situation, die du meinst, dieses Zuhören, ist etwas sehr Gleichwertiges. Es ist quasi jemand, der einen an der Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen eine Runde spazieren. So, erzähl mal, wie geht's dir denn gerade so?
Ja, ne? Genau.
Hast du noch mal was von ihr gehört? So, und richtig. Sowas halt, ne? Das ist absolut wichtig. Das ist ein richtig guter Punkt, den ich hier einfach noch mal mit einem Ausrufezeichen sehen möchte. Und ja, in dieser Konstellation ist ein Gegenüber, kann ungemein wichtig sein. Trotzdem würde ich sagen, ist der Bärendienst liegt dann immer noch bei mir selber, weil ich ja diese Dinge ordne. Jemand anders kann das nicht für mich machen. Und das sollte auch nie der Anspruch sein, dass jemand anders machen kann. Nein. Die Arbeit kommt von mir. Der andere hilft vielleicht, ein paar Kisten zu tragen und die hinzustellen und zu sagen, guck mal, das kannst du in diese Kiste packen. So, verstaust in dem Regal, dann sieht es doch gar nicht mehr so unordentlich aus. So, in die Richtung, ne?
Ja.
Aber das Kistenpacken, das muss ich ja trotzdem selber machen, ne?
Ja, ganz klar. Ja, also wenn ich von... Ja?
Nee, sag ruhig.
Ja, ich würde sonst auf meine Erfahrung, auf meine Erfahrung jetzt eingehen mit Scheitern. Da gab es mehrere sehr existenzielle Krisen und Ereignisse. Und gleichwohl kann ich auch schon vorwegnehmen, gab es ein Gegenüber, das damals sehr wichtig war, aber nicht von mir nicht die, wie soll man sagen, Stellung zugewiesen bekommen hat, die es eigentlich verdient hätte. Naja, jedenfalls gab es bei mir auf sportlicher Ebene und auf akademischer Ebene zwei kolossale, perverse Erfahrungen des Scheiterns. Das eine war im Tischtennis und da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Da war ich Jugendlicher und griff nach den Sternen. Und dann gab es einige Ereignisse, die meine Karriere zerschlagen haben damals, wo ich dann auch das Gefühl hatte, so ich werde nichts mehr im sportlichen Bereich. Und es hat sich eingebrannt, das ist zum Introjekt geworden, was bis heute noch funkt. Also bis heute, wenn ich versuche, sportlich erfolgreich zu werden oder Wettkampf zu betreiben, insbesondere im Tischtennis, dann zieht mir das den Boden unter den Füßen weg. Ja, das ist also wirklich traumatisch, dieses Scheitern. Also Scheitern kann auch was Traumatisches haben. Und ich habe das Gefühl, ich hätte damals mehr daran arbeiten, darüber sprechen sollen. Es ist aber untergegangen. Und das andere war akademisch und das möchte ich kurz herausgreifen, weil das für mich eines der zentralen Ereignisse meines Lebens war und auch einen großen Kipppunkt markiert, 2008, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich bin angekommen in der Welt und ich studiere etwas, ich tue etwas, das mich erfüllt. Das hatte ich nie wieder danach und auch niemals davor. Und da gab es also dann im zweiten Semester zum Ende hin eine Klausurenphase, wo wir mehrere Klausuren hintereinander schreiben mussten. Das war mir auch neu in der Form, weil das zum Teil sehr anspruchsvolle Klausuren waren. Das Studium nennt sich Kulturpädagogik in Mönchengladbach 2008, wie gesagt. Und ich habe mich sehr intensiv darauf vorbereitet. Ich habe also wochenlang gelernt. Ich habe Waldspaziergänge gemacht. Dabei hatte ich meine Unterlagen in der Hand und habe die gelesen. Das klappte mal ganz gut. Also bewegend lernen war so mein Ding. Und die finale Klausur war Systemtheorie. Nach Max Weber, glaube ich. Und ich habe damals einen kleinen Spickzettel geschrieben. Ich habe die zentralen Thesen eingeatmet. Ich war ein bisschen ausgelutscht von den 5, 6, 7 anderen Klausuren, die ich vorher schon geschrieben habe. Die Semesterferien standen vor der Tür. Aber in Summe habe ich mich super stabil gefühlt. Und hatte bis dato auch nur sehr gute Noten. Es gab aber einen Konflikt mit dem Dozenten, der mich irgendwann nicht mehr so mochte und angefangen hat zu mobben. Jedenfalls habe ich diese Klausur damals als erstes abgegeben. Ich weiß noch, wie er mich anschaute und fragte, und ich sagte, das werde ich ja wohl bestanden haben. Und dann einige Tage später bekam ich dann Anrufe von aufgeregten Kommilitonen, dass sie halt ihre Noten einsehen konnten und sehr gut abgeschnitten hätten, vor allen Dingen in der Klausur Systemtheorie. Und ich habe dann mit Herzklopfen auf meine 1 gehofft, als ich mich in dieses System einloggte, um dann meine Note zu überprüfen und sah aber 5,0 durchgefallen. Und das ging mal so gar nicht. Da hat bei mir sofort ein Synapsenverschluss eingesetzt und ich bin extrem ausgerastet, ich habe es nicht verstanden, ich dachte, das ist ein Fehler im System, das kann nicht sein, habe dann den Dozenten angeschrieben und um Einsicht gebeten, und also Einsicht in die Korrekturen der Klausur, und er hat aber nicht reagiert, und dann habe ich ein paar Tage gewartet und ein Freund von mir sagte, irgendwas stimmt da nicht, ich habe nur 2 von 5 Seiten ausgefüllt, ich habe aber eine 2,0 und der andere hat irgendwie gar nicht richtig abgegeben, hat eine 1,7, also die Noten scheinen irgendwie ziemlich...
Ja? Darf ich einmal da eingrätschen? Das war wirklich eine Klausur mit Frage-Antwort, wo du in einem kurzen Fließtext dann auf Fragen antworten
musst. Das war eine Multiple-Choice-Klausur.
Ach so, also wirklich quantifizierbar... Natürlich. Also ganz klar,
natürlich. Man kann jetzt nicht sagen, die Aussage ist zu schwammig oder genau. Ja, das ist am Ziel vorbeigeschossen, sondern ganz klar quantifizierbar, bewertbar, sehr eindeutig. Und ich wollte gerne sehen, was ich falsch gemacht habe, weil ich ja, das wusste natürlich keiner, auch gespickt habe und ziemlich sicher war, ich habe die richtigen Antworten dort eingetragen. Und es kam nicht dazu, also der Dozent hat sich geweigert, mich einsehen zu lassen, und dann bin ich auch noch zur Asta heißt das, genau, und habe also versucht, diesen quasi gerichtlichen Weg zu gehen, Am Ende wurde aber entschieden, dass ein Professor solche Klausuren mündlich rechtfertigen darf, wenn er möchte. Ansonsten braucht es keine schriftliche Rechtfertigung oder Einsicht, außer bei Abschlussklausuren, also bei Bachelorarbeiten oder dergleichen. Ja, und das war für mich dann Grund genug, mich aus dem für mich spannendsten, interessantesten Studiengang, den ich jemals kennengelernt habe, zu exmatrikulieren, mein Zimmer kurz und klein zu schlagen und als komplett gescheitert zu fühlen, weil ich wusste, und das ist, hat sich auch bewahrheitet, ich war am Zenit meines Seins, meines Lebens. Ich habe etwas betreten, eine Landschaft betreten, Kulturpädagogik, ich konnte endlich auf der Bühne stehen, theatertherapeutisch arbeiten und mich ausdrücken, mich produzieren in meiner ganzen Dramaturgie. Es gab für mich nichts Maßgeschneidertes als das und bin dort aber herausgedrängt worden. Und das war so furchtbar, also bis heute sitzt der Stachel so tief, dass ich in mir auch beschlossen habe, das wird nicht mehr gut. Ja, das kann jetzt auch nichts mehr werden. Die ganzen anderen Sachen, die ich danach studiert und getan habe, sind dagegen wirklich einfach nur schrecklich langweilig gewesen. Ja, ob jetzt Geschichte oder, darfst du mir nicht übel nehmen, aber auch Philosophie und die Sachen, die ich halt anstudiert habe, waren gegen das, was ich damals erlebt habe, total unlebendig. Ja, und dann bin ich ja auch schwer krank geworden und habe Dinge in meinem Leben erlebt, die ganz furchtbar waren, die, wo ich immer wieder denke, wenn das nicht eingetreten wäre damals, dann wäre mein Leben ziemlich gut weitergelaufen und ich hätte vielleicht sogar heute eine Familie und wäre glücklich und solche Geschichten. Also das ist für mich eigentlich das zentrale Scheitern in meinem Leben gewesen. Und jetzt wollte ich noch sagen, ich saß also, nachdem klar war, diese Klausur bleibt als 5,0 bewertet, ich müsste sie also nachschreiben, saß ich bei einem meiner damaligen besten Freunde. Und er war so ein Gegenüber, wie ich es mir immer wünschte. Der hat sich mein Leiden angehört und hat mir dann gespiegelt, wie sehr er mich aufblühen erlebt habe in den letzten 2,5 Semestern in diesem Studium, ja, dass er mich schon seit x Jahren kenne und dass er mir wirklich diesen Rat geben möchte. Geh da durch, mach das nächste Semester, wechsel die Kurse, wechsel den Dozenten, schreib die Klausur womöglich nach, frag, ob du bei einem anderen Professor schreiben kannst, der das halt dann bewertet, das könnte möglich sein. Versuch aber irgendwie in diesem Studium zu bleiben. Das empfehle ich dir nicht, weil ich das Ganze cool finde, sondern weil ich weiß, dass es das für dich Wichtigste ist. Das hat er damals gesichtet. Ja, er wusste, dass wenn ich das nicht tue, das mehr oder weniger den Exitus bedeutet. Und ich weiß noch, wie ich vor ihm saß und gedacht habe, und das ist verrückt, jetzt erst recht exmatrikulieren. Also ein wahnsinnig tiefer Trotz in mir emporbrach, weil ich gedacht habe, ich werde hier von höheren Mächten vergewaltigt und jetzt soll ich auch noch den Hiob spielen oder was und das noch alles in Kauf nehmen. Nein, fickt euch alle, ja, ich gehe da jetzt raus und dann war es das irgendwie auch. Und heute denke ich mir, was ein kluger Mann, was für ein kluges Gespräch, weil er hat dann noch zu mir gesagt, Melvin, du machst einen großen Fehler. Du machst einen großen Fehler. Bei all dem, wenn wir uns gemeinsam anschauen, wie gut es dir geht mit dieser Kommilitonenschaft, mit dem Inhalt des Studiums, mit den Möglichkeiten, die du daraus haben wirst. Das bist du. Dieses Studium bist du. Ja. Verlass dich selber nicht. Bitte nicht. Ne? Und ja, ich hab's aber dann doch abortet und heute hänge ich hier seit 2 Jahren im Homeoffice. Und denk mir, wann geht die Welt unter? Ja, nee, ich bin gerade richtig down, weil ich das jetzt so schön ins Bewusstsein gerufen habe.
Gibt es das Studienfach, gab es das nur in Mönchengladbach?
Ja, das ist, also allein wie ich da reingekommen bin, da haben sich auf 30 Plätze über 400 Menschen beworben. Und es wurde zugelost, weil also so wenig Studienplätze nur vergeben wurden. Und ich habe im absoluten Supererz-Nachrückverfahren dann 2 Tage vor Studienbeginn erfahren, dass ich genommen wurde. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Ich bin mit Tränen in den Augen nach Mönchengladbach geballert und habe meine Kommilitonen kennengelernt und dachte mir, das ist endlich die Welt, in der ich leben möchte. Ja, es war so besonders, das war so, also alles, ich habe jeden Tag mit Freude den Seminaren entgegengefiebert. Ich habe mich jeden Tag gefreut, aufzustehen, dahin zu fahren und das zu tun. Und es gab es nur da. Ich habe dann ungefähr 10 Jahre später nochmal drüber nachgedacht, das erneut aufzunehmen. Aber die Welt hat sich ja komplett verändert. Es ist ja nicht mehr so angenehm analog wie damals, sondern, ach, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist einfach heutzutage nicht mehr das Studium. Und auch die Kommilitonen von damals, die so wertvoll waren, mit denen ich sogar zum Teil noch Kontakt habe,
ja,
die gibt es da auch nicht mehr, ne?
Vor allem die Lebensphase bekommst du nicht mehr zurück.
Richtig.
Du warst auch in einem Alter und von der ganzen Physiologie, von der ganzen, den Spirit auch, den kannst du auch, wenn du es jetzt nochmal machst, das wird nicht mehr dasselbe. Ich meine, fachlich könntest du das nochmal machen, aber das ist ja gerade das, was dieser Inbegriff von Aufbruch, Studium, ich entdecke die Welt, ich produziere mich in die Welt hinein, ich werde endlich das, was ich immer sein wollte. Das ist diese Lebensphase, die bekommt man nicht wieder. Und das darf man nicht unterschätzen, das geht über das ganze Fachliche hinaus. Das ist so viel mehr als nur, ja, mach doch jetzt noch mal so, ne?
Ja, genau.
Wie du schon sagst, das kann nicht dasselbe sein. Und was natürlich da unfassbar neben dem Scheitern und das ist eine ganz andere Form des Scheiterns. Es ist sehr interessant, dass du es ansprichst, weil in meinem Scheitern ich da irgendwo auch ein Zutun hatte. Natürlich wird es auch die Situation gegeben haben, an denen der Dozent dann gesagt hat, oder der Melvin, das ist ein Idiot, den mag ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber trotz dessen wird dir dein Scheitern quasi von außen aufgedrückt. Also dir wird gesagt, hör mal, neben dem Scheitern, neben diesem Aspekt, dass du gerade hier durchfällst, ist es noch Ungerechtigkeit, die du auch noch bitte als Pille nebenbei herschlucken musst.
Ja.
Es ist so willkürlich. Das ist es halt so. Du kriegst die Willkürtablette, du kriegst die Scheitern-Tablette und du kriegst die Ungerechtigkeitstablette. Und die drei sollst du auf einen Schluck nehmen. Kann ich komplett verstehen, dass das eine absolute, ja, existenzielle Überforderung und lebenseinschneidende Situation war. Und das ist eine ganz andere Qualität. Und ja, es ist halt die Frage, der Rat von deinem Freund ist wahrscheinlich der einzige, den man geben kann, um daraus irgendwie was Positives oder, ich sag mal, diesen Faden wieder aufzunehmen. Weil was bleibt einem übrig? Man muss sich einfach vorstellen, man ist den Dozenten, und das sind nicht nur die Studenten, das sind auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter von Professoren, die sind einfach den Profs oder Doktoren oder wie auch immer auf Gedeih und Verderb irgendwo ausgeliefert. Mhm. Ne?
Ja.
Und das ist sowieso das, also dass es überhaupt passieren kann, dass bei einer Multiple-Choice- Klausur, das also ist ja, wie schon gesagt, quantifizierbar, es ist einfach feststellbar, durchgefallen oder nicht. Das ist jetzt keine Seminararbeit, die ich irgendwie mit sehr viel Fantasie so auslegen kann und daran glauben kann, dass es nicht gereicht hat. Das ist so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, das macht einen wirklich betroffen, wenn man das hört. Und dieser Fatalismus halt, ne? Selbst wenn du das aufnimmst, also ein Studiengang, der 30 Erstis aufnimmt, klingt jetzt nicht nach 12 Lehrstühlen, die innerhalb dieses Fachbereichs sind, wo dann, weiß ich nicht, insgesamt 40 Mitarbeiter sind, die, wo man einen Dozenten mal aus dem Weg gehen kann. Das klingt eher danach mit, ja, es ist zweites Semester, bis zum Abschluss wirst du den Dozenten auf jeden Fall noch ein paar Mal bekommen.
Ja, ja, genau, das war ein zentrales Problem. Ich greife mal kurz ein, weil ich sonst diesen Gedanken vielleicht nicht zu Ende bringen kann oder wieder verwerfe oder dergleichen. Ja, es war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und ich verstehe auch den Melvin von damals, der dann gesagt hat, ich bin jetzt trotzig und zornig und ich verlasse die Situation, um auch dadurch irgendwie Kante zu zeigen. Aber ich kann heute, und darum geht's ja in unserem Podcast, nur an alle appellieren, ja, wenn sie in einer solchen Erfahrung stecken, eines solchen Erfahrungs, eines solchen, ja, einer solchen Erfahrung des Scheiterns. Und da kommt jemand, der uns gut kennt und sagt, schauen wir nochmal, was dir das gibt und schauen wir mal, was dir das nimmt. Ja. Da wirklich scharf und tief reinzuspüren und reinzugehen, was die Konsequenzen sein könnten. Und warum möchte ich denn jetzt auch das alles zerstören? Weil ich hätte mir, also ich wünschte, sagen wir so, ich wünschte mir, dass ich damals erneut versucht hätte, die Klausur zu schreiben, ja. Und ich glaube, das wäre eine ganz magische, tolle Erfahrung gewesen, mich auch über diese Ungerechtigkeit hinwegzusetzen, indem ich dann beim nächsten Mal die Klausur bestanden hätte oder wie auch immer diesen Konflikt bereinigt hätte und weitergemacht hätte. Ja, das denkbar Ungünstigste war dann wirklich zu sagen, okay, dann war es das jetzt mit mir. Ja, das war nicht gut und deswegen appelliere ich an alle, da auch den Mut zu finden, sich dem vielleicht zu stellen, weil das eine Erfahrung geben kann, die wertvoll ist, die uns größer macht, die uns wachsen lässt, weil wir alle werden immer wieder mit Ungerechtigkeiten in dieser Welt konfrontiert. Es gibt keine Gerechtigkeit auf der Welt, das ist eine Illusion. Ja. Ja. Also ein Wunschdenken.
Ja,
es
gibt Gerechtigkeit zwischen zwei Menschen, aber nicht in der Welt.
Weil genau.
Gerechtigkeit bedingt ja eine intentionale Handlung, bei der ich einem Wert gerecht werden kann oder gegen diesen verstoßen kann. Und wir sehen in der Welt nichts, kein Prinzip, kein Gott oder dergleichen, der sagen könnte, okay, hier muss es jetzt gerecht abgehen. Nein, richtig. Das ist jetzt rein nach den Erkenntnissen ist es halt einfach eine chaotische Welt,
ja.
In den Zufall einem so etwas wie das Gefühl der Ungerechtigkeit durchaus geben kann, absolut nachvollziehbar. Aber das muss man differenzieren auf jeden Fall, weil das ist auch nämlich ein Stachel, den man sich nehmen kann. Weil wenn niemand für eine Situation verantwortlich ist, weil es irgendwie ein scheiß Schicksal ist, eine Krankheit kommt unerwartet, ohne dass man irgendein Zutun dazu hat, das sind Dinge, die kann man als ungerecht empfinden. Wie gesagt, das ist auch völlig normal. Aber ich glaube, sich bewusst zu machen, dass niemand dafür verantwortlich ist, macht es einem vielleicht leichter, das zu akzeptieren. Vielleicht auch nicht. Ich bin glücklicherweise noch nicht in dieser Situation gewesen. Hm. Aber ich stelle es mir auf jeden Fall vor, dass ich, wenn ich sage, okay, das ist jetzt Pech, so, das tut trotzdem weh, aber da kann ich niemanden verantwortlich für machen. Ich kann niemanden suchen, ja. den ich dann die Schuld geben kann. Es gibt da keine Schuld. Schuld ist ja auch etwas Moralisches. Da hat ja auch jemand versagt und dann kann man die Schuld geben. So, es gibt halt Zufälle, die wir annehmen müssen. Und es ist sehr weise, wenn du sagst, so im Nachhinein, versuch dieser Konfliktsituation, die ja dazu geführt hat, dass du halt im Endeffekt wahrscheinlich durchgefallen bist, dass man die vielleicht versucht aufzulösen.
Genau.
Man muss nicht Best Friend werden mit
genau.
den Dozenten, aber zu gucken, okay,
ja.
So wo war die Situation, dass ich vielleicht den Dozenten gegen mich aufgebracht habe. Sehr weise. Und was mich noch fragt, was macht das jetzt im Nachhinein mit dir? Du, das ist ja, wenn du jetzt drüber nachdenkst, könntest du ja auch wieder in diese Situation kommen, dass du, ne, du hast gerade gesagt, du verstehst den Melvin von damals, aber du wirst doch bestimmt auch ein, zwei Gedanken werden schon mal in dir aufgekommen sein, wo du dann sagst, ach, du bist so ein Idiot, Melvin von damals, in denen du das richtig bereust, weil das ist ja auch eine Form des Scheiterns, wie ich das retrospektiv mir wieder bewusst mache, dieses Bereuen von Vergangenem.
Ja.
Kommt das noch bei dir?
Also wenn, dann unbewusst. Ich habe ja sehr viel Autoaversion und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil ich mir die ein oder anderen Situationen in meinem Leben durchaus verbockt habe. Und das, ja, das spielt eine Rolle, weil ich natürlich im heutigen Zustand nicht zufrieden bin. Ich bin tiefenfrustriert, ich bin verbittert und so weiter. Nicht selten findet dieser Gedanke statt, was wäre gewesen, wenn ich damals weitergemacht hätte und einfach ein ja, Theatermensch geworden wäre, ja, wie ich das gerne geworden wäre. Und warum habe ich denn nicht diese zweite Chance genutzt? Ja, wenn ich nochmal durchgefallen wäre und wenn der Konflikt sich zugespitzt hätte und unlösbar geworden wäre, okay. Aber so habe ich ja direkt die Flinte ins Korn geworfen. Und da kommt durchaus auch Verurteilung, das spüre ich jetzt auch gerade, Auf der anderen Seite ist da auch sehr viel sowas, so eine Art kindliche Hoffnung auf eine Zeitmaschine. Also das wäre so der größte Wunsch in meinem Leben, dass ich eine Zeitmaschine hätte oder die Möglichkeit, einmal zurückzureisen in mein Leben, und das wäre genau dieser Moment. Ich würde dorthin zurückreisen und versuchen, es dort anders zu machen, weil das war der stärkste Kipppunkt in meinem Leben, das war die stärkste Zäsur. Ja, der Rest ist gelaufen, wie er gelaufen ist, mit Schmerz und Freude, aber das war wirklich alles entscheidend, ja. Und da fällt es mir auch schwer heutzutage zu sagen, ja gut, ich habe daraus gelernt und dann habe ich es dann besser gemacht, sondern es stimmt nicht. Nein, es ist nicht besser geworden, es ist nie wieder so geworden, tatsächlich. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass dieses Zündlein von damals wieder entflammt wird und ich Bock habe auf das, was ich tue, so wie damals, ne? Mhm. Was ich ja einfach 2 Jahre hatte und genau.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, so ein bisschen auch selbst nicht in die Falle geraten, dass retrospektiv dem potenziellen Verlauf, ich sag mal, dieser Zukunftslinie, die da erloschen ist, du malst die dir jetzt natürlich in sehr bunten Farben dir aus. Natürlich, da gibt's gute Anhaltspunkte für, weil du ja gespürt hast in diesen Anfängen, wie es sein kann. Und natürlich liegt dann die Vermutung nahe, dass dieser ganze Weg gesäumt ist von diesem Gefühl, dass sich das intensiviert und so weiter. Aber ja, das ist natürlich, am Ende ist es jetzt Küchenpsychologie, die wir betreiben. Wir wissen nicht, wie es geworden ist. Und ich weiß nicht, ob es da vielleicht hilfreich ist, sich das auch so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen, dass dieser Weg zwar so bunt, wie er aussah, aber wer weiß, ob er es gewesen wäre, ne? Hm. Letztendlich, ich weiß nicht, ob das hilft, vor allem, weil du ja weißt, wie du dich gefühlt hast. Aber nichtsdestotrotz will ich halt einfach sagen, dass es ja nicht vorherbestimmt ist, dass dieser Weg halt wirklich absolut der großartigste überhaupt dann geworden wäre. Hm. Ne?
Natürlich nicht.
Aber klar.
Ich habe ja quasi nur das, was danach passiert ist, und das war überwiegend katastrophal. Ne?
Ja, und das ist es halt, dieses ganz krasse Kontrabild, was danach kam.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, genau das. Ne, wäre es danach, ich sag mal, wir gehen jetzt mal aus, dieser eine Weg, der da verbaut wurde, ist der 100%ige glückliche Weg, auch, ne, nehmt das nicht zu ernst. Und der danach gekommen wäre, 90% Glücksweg gewesen wäre, dann würdest du sagen, ja, mich hat's aber immer noch gut getroffen, ne?
Genau.
Wenn du aber von vermeintlichen 100 auf,
null.
Was weiß ich, 0 gehst, so, dann ist natürlich diese Kluft unfassbar spürbar, ne?
Ja, genau, das ist es. Und für irgendwas wird das vielleicht auch gut sein. Ich weiß es nicht. Ich verliere die Hoffnung nicht. Nicht ständig. Aber ich merke auch gerade, dass ich mich ganz gut runter manövriert habe. Also ich bin jetzt mit der Stimmung auf jeden Fall ziemlich weit unten.
Ich möchte dazu aber noch mal was sagen.
Ja,
ich,
gerne.
Das sagt man im Alltag viel zu selten, finde ich. Und jetzt ist auf jeden Fall ein Zustand, in dem es angebracht ist. Danke, dass du das geteilt hast mit mir und auch mit euch da draußen. Ich denke, euch wird es sehr ähnlich gehen. Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Klar, das ist hier irgendwo gefühlt eine intime Atmosphäre zwischen zwei Freunden, die sprechen, aber trotzdem ist ja einem ja immer so ein bisschen bewusst, dass man das danach wahrscheinlich auch hochlädt. Hm. Danke dafür, für diese offene, ehrliche Art, und ganz wichtig, dass du diesen Turn am Ende auch nochmal herausgestellt hast, dass ne, wenn die Anzeichen da sind, macht nicht diesen in Anführungsstrichen Fehler oder geht nicht diesen Weg, den ihr vielleicht bereuen werdet.
Ja.
Auch das ist, finde ich, ganz stark. Danke dafür und danke, dass wir das hier machen. Und nichtsdestotrotz erfahre ich dich als sehr wertvollen Menschen und ich bin froh, dass du mein Freund bist. Und ich wünschte, es wäre auch anders für dich. Da hätten wir uns vielleicht nicht kennengelernt, aber...
Wer weiß, ich denke schon, wir haben uns ja über Freundeskreise, die damals schon existent waren, kennengelernt.
Ich bin trotzdem froh, dass du mein Freund bist und wollte das auch nochmal herausstellen, weil das vergisst man natürlich leicht in solchen Situationen, dass es auch trotzdem Menschen gibt, die einen wertschätzen. Das tue ich, wenn das Gefühl des Scheiterns kann nämlich auch ein bisschen relativiert werden, indem andere einem zeigen, dass man eine wertvolle Existenz führt und für das Leben von anderen von Bedeutung ist. Und das ist ja wieder genau das Gegenteil von Scheitern, das ist ja ein Erfolgserlebnis. Und ich kann dir sagen, du hast mein Leben besser gemacht und das kannst du dir auch immer in deine Vita schreiben. Und das ist kein Gefühl des Scheiterns.
Ach Marco, ja, ich hab dich auch lieb. Dankeschön.
Oh, das irgendwie hat mich das jetzt irgendwie sehr emotional gemacht. Also ja, aber ich meine das so und das ist auch einfach so.
Weiß ein ich. Punkt. Ich weiß, dass du das so meinst. Das spüre ich auch. Und ich wünsche allen draußen, dass sie die Erfahrung einer solchen Freundschaft machen, weil das uns dann doch wieder belebt, beseelt und beleuchtet.
Und es schafft Liebe und Vertrauen.
Richtig. In dem Sinne, Leute, habt's gut.
Bis bald.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.